Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESUM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Beyond the Screen Podcasts. Heute haben wir Mike Brodowski zu Gast. Er ist Head of Europe bei Bitpanda. Wir sprechen über Marketing natürlich, über Fintech, Krypto und Sport. Wie wird Sportsponsoring im Marketing zur Wachstumsmaschine einer Krypto-Plattform? Herzlich willkommen, Mike. Schön, dass du da bist.
Danke dir, Ben. Danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, wenn ich die aktuellen Presse-News einmal durchlese, Handelsblatt schreibt, traditionelle Anleger oder Investoren flüchten aus Währungen wie dem Dollar. Der Bitcoin ist auf dem Höchststand, Krypto ist in aller Munde. Da hast du ja mit deinem neuen Job, der gar nicht mehr so neu ist, fairerweise, auf jeden Fall aufs richtige Pferd gewettet.
Ja, ich glaube, in der Tat sind gerade viele Themen in der Welt einfach, die das Thema Krypto weiter nach vorne bringen. Du hast gerade ein paar davon erwähnt gehabt. Ich glaube, den Grundstein haben die drei Gründer, Eric, Paul und Christian vor mehr als 10 Jahren gelegt, als sie Bitpanda gegründet haben, mit der Intention, in dem Sinne den Kauf von Kryptowährungen so einfach wie möglich zu gestalten. Sehr früh auch das Thema Regulatorik und die Zusammenarbeit mit den Aufsichten in Europa fokussiert und da das Fundament geschafft, auf das wir dann aufbauen konnten und wirklich dann auch den Erfolg, den wir jetzt sehen, mehr als 7 Millionen Kunden, die bei uns registriert sind, mehr als 650 Kryptowährungen, die wir anbieten, dazu auch Edelmetalle, die bei uns gehandelt werden können, physisch, wo natürlich dann auch gerade Gold und Silber Höchststände erreichen. Also wirklich eine Investmentplattform geschaffen, die es wirklich dem Kunden sehr einfach macht, in Kryptowährungen zu investieren, aber auch in andere Assetklassen zu investieren.
Wow, dass es so breit ist, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also kann ich theoretisch meiner Hausbank dann bald Adieu sagen?
Wir sind keine Bank, das heißt, bei uns geht es vorrangig tatsächlich um das Thema Investieren. Wir kommen aus dem, wie ich eingangs sagte, aus dem Bereich Kryptowährung und Kryptohandel, bieten da auch verschiedene Produkte, aber wir sind keine klassische Bank in dem Sinne. Also die kannst du gerne weiter noch behalten, weil es definitiv dort auch Themen gibt, die wir einfach nicht abdecken.
Sehr gut. Wenn ich Bitpanda auf den Plakaten sehe, hier in der Stadt in Hamburg, dann sehe ich überall Stars. Harry Kane, FC Bayern München, Sport-Themen, ihr sponsert viel, können wir gleich nochmal im Detail auch drauf eingehen. Und du kommst ja auch aus dem Sportbereich. Erzähl mal, was so deine Stationen vor Bitpanda waren. Wie bist du da hingekommen?
Ja, gestartet habe ich gar nicht so weit von hier, auch wenn es noch ein Stückchen ist, aber berufliche Karriere habe ich tatsächlich in Kopenhagen gestartet, vor gut 20 Jahren, dort in dem Werbebereich und im Advertising-Bereich, dort halt Endkunden aus Skandinavien und auch dem deutschsprachigen Raum mit amerikanischem Videoinventar, wie passend doch heute auch, vernetzt. Das war weit bevor es den programmatischen Ansatz gab. Dort haben wir das Unternehmen auch weiterentwickelt, dann bis hin zu einer Video-DSP und haben dann mit Hilfe eines Matic-Unternehmens in London, mit dem wir dann zusammengearbeitet haben, mehr als 3 Jahren, diese Video-DSP und die Vorteile von Videowerbung dann in verschiedenen Ländern von Boston bis in verschiedenen europäischen Ländern bis nach Tokio ausgeholt, was wirklich eine spannende Herausforderung war, wo ich dann nach meiner Station in Kopenhagen dann auch gut 3 Jahre in London tätig war und wollte dann aber nach mehr als 10 Jahren im Online-Advertising-Bereich und mehr auf der Agentur und Ad-Tech-Seite dann tatsächlich auf die Kundenseite wechseln, an eine andere Perspektive auf diese Themen bekommen und bin dann für 4 Jahre für ein iGaming-Unternehmen tätig gewesen in London und in Deutschland. Habe dort den deutschen oder den Dachmarkt mit verantwortet gehabt und dort natürlich dann auch die Themen, wie du gerade eingangs sagte, Sport, Marketing forciert, wo wir auch Partnerschaften im Fußball und Tennis hatten, aber auch Medienpartnerschaften entdeckt auf der einen Seite, aber auch das andere Thema generell geschaut, wie können wir einfach Kommunikation für den Kunden so gestalten über die verschiedenen Touchpoints, sei es Above-the-Line-Aktivitäten, sei es Community-Building, sei es Performance-Marketing, dass der Kunde am Ende auch einen Mehrwert hat und wir darum das Unternehmenswachstum nach vorne bringen. Und seit 2 Jahren darf ich jetzt bei Bitpanda sein und verantworte zusammen mit meinem Team das Wachstum, das wir über die verschiedenen europäischen Märkte gerade sehen.
Sehr gut. Spiel's nicht zu klein. Head of Europe ist dein Titel. Das ist schon eine große Verantwortung. Und da hast du ja sicherlich noch viel, was du im Wettsegment gelernt hast, mitgebracht, weil ja auch jetzt im Sportsponsoring wieder aktiv seid. Was sind denn so die Key Learnings, die du damals erfahren hast im Sponsoring? Weil das ist ja fairerweise auch ein Thema, was echt schwer zu messen ist wahrscheinlich. Oder belehrst du mich jetzt gleich eines Besseren?
Nein, ich glaube, dass das Thema Kommunikationsstrategie, Leute, man soll sich am Anfang immer hinsetzen und sagen, wie sieht die Kommunikationsstrategie aus? Nehme ich den Sport als ein Element mit dazu und setze ich auf das Thema? Oder gehe ich einen anderen Weg? Ich meine, es gibt genug andere Beispiele, wo es in den Entertainment-Bereich geht, Lifestyle-Bereich geht, die wir mittlerweile auch abdecken. Da komme ich gerne gleich drauf zu sprechen. Aber für uns war relativ schnell klar, dass wir auf das Thema Sport setzen wollen. Dort dann auch auf die 3 Sportarten, auf die wir jetzt setzen, sehr früh definiert haben für uns. Zum einen ist es Fußball, wo wir sehr erfolgreich vor gut 2 Jahren mit dem FC Bayern München angefangen haben und eine sehr erfolgreiche Partnerschaft haben. Dann aber auch die Partnerschaft mittlerweile mit AC Mailand, Paris Saint-Germain, Arsenal London, Basel auf der Fußballseite. Und dann haben wir unsere Partnerschaften auch im Bereich American Football, weil es für uns als eine sehr wichtige Sportart identifiziert haben, die gerade wirklich, glaube ich, sehr viel richtig macht, auch in der Internationalisierung der Liga. Und das dritte Thema, was uns ja auch persönlich verbindet, ist das Thema Tennis, wo wir sehr dankbar sind über die Zusammenarbeit auch mit der ATP, sowohl als auch mit den Einzelspielern, mit einem Alexander Zverev, mit einem Wawrinka, Dominic Thiem, aber auch mit einem Office, also sehr breit aufgestellt im Bereich Sport, aber trotzdem sehr spezifisch, sagen wir für uns, das sind die 3 Sportarten, in denen wir aktiv sein wollen. Und nutzen dann diese Sportpartnerschaften dann aber auch nicht nur die Sichtbarkeit der Marke im Stadion oder auf dem Ärmel, wie wir es bei den Tennisspielern haben, sondern auch entlang des Funnels praktisch. Und ich glaube, da sollte man als Unternehmen generell einen sehr guten Blick drauf haben, wenn man solche Sportrechte einkauft, dass man sie wirklich universell einbezieht in die Kommunikationsstrategie und die wirklich dann auch nutzt. Wie du gerade sagtest, wir nutzen natürlich unsere Assets in den Brandaktivierungen, sei es im TV-Spot als auch in den Out-of-Home-Kampagnen, aber dann auch über die verschiedenen digitalen Social-Media-Kanäle bis hin zu CRM-Kommunikation und anderen Kommunikationen. Genau, und da sind wir, glaube ich, mit unserer Strategie, die wir da gewählt haben, auf einem ganz guten Weg, da auch die Unternehmensziele zu erreichen.
Super interessant. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, wenn wir über Messung sprechen, was da eigentlich dahinter steckt. Lass uns bitte einmal stärker auf Bitpanda als Marke eingehen. Du hast ja eben schon das Thema Marke erwähnt. Bitpanda kommt ja so ein bisschen niedlich daher, Kombination aus Bit und Panda, das versteht man, aber was genau verbirgt sich hinter der Marke, was ist so euer Markenkern, was ist die Mission, was sind die Zielgruppen, an die ihr euer Produkt als Investmentplattform vertreiben möchtet?
Genau, also vorrangig ist die Mission wirklich, dass wir den Kauf von Kryptowährungen, das Investieren an sich für den Endkunden so einfach wie möglich gestalten. Darüber hinaus ist glaube ich, auch als Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir in Wien gegründet worden sind. Der Hauptsitz ist in Wien. Wir haben Büros in den verschiedenen europäischen Ländern, wie auch in Berlin in Deutschland. Und sind wirklich tief verankert in europäischen Ländern und ziehen daraus auch die Stärke, einfach unser Angebot einfach stark zu lokalisieren. Können wir gerne auch gleich nochmal vertiefen, auch im Marketingansatz. Und auf der anderen Seite sind wir auch in einer sehr guten Position, dass da wir Anfang des Jahres dann 3 MiCA-Lizenzen erhalten haben, die uns erlauben, unser Kryptoangebot in Europa zu betreiben. Sind einer der wenigen Unternehmen, die Lizenzen hier haben, und zeigt aber auch, dass die Arbeit, die Teams die letzten 10 Jahre getätigt haben, einfach enorm wichtig waren, auch auf das Thema sehr früh zu setzen. Und dort halt einfach auch ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, im Gegensatz zu anderen Anbietern auf dem Markt.
Sag doch mal bitte kurz, was Mika bedeutet für die Zuhörer oder die geneigten Menschen wie ich, die jetzt nicht intuitiv verstehen, was damit gemeint ist.
Genau. Es ist die europäische Kryptoregulierung, die es einem Unternehmen ermöglicht, ihr Angebot im Bereich Kryptohandel in diesem Sinne in Europa anzubieten. Ich glaube, es gibt andere Branchen, wo es eine sehr nationale Regulierung ist und man das Angebot nur in dem jeweiligen Land anbieten darf. Hier besteht der Vorteil aus Unternehmenssicht dann, dass man mit dieser Lizenz in einem Land dann passporten kann und so sein Angebot auch in einem anderen europäischen Land anbieten darf.
Oh, das ist interessant. Also USP für euch heißt, ihr seid europäisch, ihr habt regulatorischen Stempel drauf, ihr habt ein breites Portfolio im Angebot. Was bedarf es noch in eurer Strategie oder Kommunikationsstrategie, um euch vom Wettbewerb zu differenzieren? Braucht das überhaupt oder geht ihr einfach mit eurer Kraft der Marke und euren USPs und den Sportlizenzen nach vorne, ohne euch darüber große Gedanken zu machen, sondern rennt nach vorne? Wie macht ihr das?
Nein, ich glaube, das sollte man, man sollte schon sehr genau schauen, wie man dann auch diese genannten USPs A dann einsetzt und B darüber hinaus auch noch aufbaut. Ich glaube, du hast auch eingangs, hatten wir darüber gesprochen, gab es über das Produktportfolio. Mittlerweile bieten wir 650 verschiedene Kryptowährungen an, auf die Kunden dann ein- und verkaufen können, ihre Kryptoassets, was eins der größten Angebote ist, die es in dem Markt gibt. Wir haben auch sehr früh entschieden, Themen wie eine Einzahl- und Auszahlungsgebühr zu streichen, die auch sehr verbreitet ist in unserer Branche. Das heißt, wir versuchen und das Einsatz mit der Mission einfach diese Barrieren, die Kunden haben, um in Kryptowährung, aber auch in Edelmetalle zu investieren, einfach abzubauen und es am Ende des Tages dem Kunden so einfach wie möglich zu machen, sein Investmentportfolio aufzubauen mit uns. Und das ist definitiv viel Arbeit auch von den Teams, die da reingehen, jeden Tag einfach das Produkt besser zu machen, kundenfreundlicher zu machen, auf diesem Weg, diese Mission einfach, dass der Kunde dann einfach investieren kann mit uns.
Ist denn Krypto heute schon in der Bevölkerung in der Breite angekommen?
Ich glaube, es kommt immer mehr in der Breite an. Es ist deutlich, was wir auch sehen, dass immer mehr Menschen sich mit dem Thema befassen. Es mittlerweile auch über die ETFs, die es mittlerweile dann auch im internationalen Raum gibt, dort einfach ein breiteres Investorenpotenzial einfach für das Thema ist. Wir sehen dadurch auch, dass die Volatilität, die weiterhin gegeben ist in der Asset Class, gerade bei Bitcoin und bei ETH, wo auch viele Institutional Funds mittlerweile reinfließen, abnimmt. Sie ist nicht weg, aber sie wird zumindest geringer, weil auch langfristige Investitionen in die Kryptowährung hineinfließen. Und natürlich auch wir als Marktführer in Deutschland, dass unser Auftrag ist, dass das Thema weiter zu positionieren und das A tun über die Sportpartnerschaften, die wir eingangs schon besprochen hatten, über Mediapartnerschaften und die anderen verschiedenen Marketingmaßnahmen, um einfach die Akzeptanz für das Thema Kryptowährung als Asset Class einfach zu akzeptieren.
Ja, okay, du hast es gerade gesagt, ihr seid Marktführer in Deutschland, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, über den Status. Wer sind denn so die Kernwettbewerber von euch? Sind das Banken, sind das Fintechs, sind das internationale Kryptobörsen? Wie siehst du darauf?
Ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Was wir sehen, ich meine, mit den Banken arbeiten wir zum Teil zusammen über unsere Tochtergesellschaft Bitpanda Technology Solutions, wo wir, du hast eingangs gesagt, Société Générale zusammenarbeiten, aber auch mit anderen deutschen, internationalen Banken dort sehr erfolgreich zusammenarbeiten und denen einfach ermöglichen, ihren Kunden zu ermöglichen, in Kryptowährungen zu investieren. Das andere sind definitiv internationale Anbieter, sei es aus den USA oder auch aus Asien, denen je nach Heritage einfach auch ein anderes Produktportfolio anbieten. Aber es ist mehr tatsächlich die anderen Kryptoanbieter in dem Sinne, die wirklich auch einen Fokus darauf haben. Wir sehen mittlerweile natürlich auch Neobanken, die es anbieten, aber nicht in der Tiefe, wie wir es tun. Das sind eher dann die internationalen Anbieter, ja.
Werbung. Connected TV ist gerade in aller Munde. Aber wie plant man eigentlich eine Kampagne, die schnell live geht und Wirkung zeigt? Im White Paper How to Plan Your CTV Campaign Fast zeigen wir dir, wie das geht. Mit einem klaren 5-Schritte-Framework und kompakten Empfehlungen für eine effiziente CTV-Planung. Den Link zum Download findest du in den Shownotes oder auf www.esam.com. Ende der Werbung.
Ich würde gerne mehr über das Marketing erfahren bei Bitpanda. Was sind im Marketing die Kern-KPIs? Was ist euer North Star vielleicht als erstes? Worauf zielt ihr vielleicht in diesem Jahr, im nächsten Jahr? Was nehmt ihr euch vor und worauf sollen die Aktivitäten einzahlen?
Genau, und ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, in Deutschland sind wir mittlerweile Marktführer. In den anderen Märkten, in denen wir aktiv sind, im europäischen Ausland, ist für uns auch immer das Ziel, Marktführer in diesem Markt zu werden. Den Anspruch haben wir an uns, den Anspruch haben wir. Das passiert natürlich dann über lokale Marketingmaßnahmen, passiert dann aber auch über eine Lokalisierung des Produktes und wollen dort definitiv, haben dort einen Anspruch, halt der Marktführer dann zu werden.
Mhm. Und wie gestaltet ihr dann die KPIs aus? Ist das eher Einlagevolumen? Ist das Kundenportfolio oder Anzahl der Kunden? Wie geht ihr damit um?
Da schauen wir uns tatsächlich verschiedene KPIs an. Das sind natürlich die klassischen Brand-KPIs, wo es über Awareness und Consideration geht, die wir natürlich dann über unsere Maßnahmen sehr gut messen können. Natürlich haben wir auch je nach Kanal andere Zielsetzungen. Ich glaube, ganz wichtig in unserem Mix ist, dass wir nicht nur auf den Lower Funnel schauen und dort auf Performance-KPIs schauen, dass wir natürlich dann auch tun. Für uns ist aber wichtig, und ich glaube auch in generelles Unternehmen sollte vielmehr wieder ein Trend hingehen, auch in den Markenaufbau zu investieren. Das muss getan werden, indem man natürlich die einzelnen Maßnahmen dann auch misst, sei es über Media Mix Modeling oder Brand Health Studies oder Markt- oder Umfragen auch. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Trend, weil ich glaube, wir haben zu lange gesehen gehabt, dass auch Unternehmen sagen, sie können Brandmaßnahmen einsparen. Das geht vielleicht gut für 6, 9, 12, 18 Monate. Aber ich glaube, es gibt genug Beispiele, die zeigen einfach, wie wichtig das Thema für nachhaltiges Wachstum, wie wichtig dann dieser Markenaufbau ist. Und deswegen haben wir dann auch sehr früh entschieden gehabt, nicht nur das Thema Sportsponsoring voranzutreiben, um die Marke aufzubauen und auch aufzuladen, sondern auch das Thema Medienpartnerschaften dann eingegangen, um hier in den Markenaufbau zu investieren.
Ja, finde ich total valide Punkte. Da, wo man es schwer messen kann, wird als erstes gestrichen. Da, wo man messen kann oder vermeintlich dann Resultate abmisst, wird mehr investiert oder die Investments gehalten. Wie habt ihr das da im Management-Team besprochen, dass ihr in die Sportrechte reingeht und auch den Invest tätigt? Weil so wie man hört im Markt, haben die Vereine oder die großen Partner, die ihr jetzt ausgewählt habt, ja auch ihre Lizenzen nicht zum Verschenken da, sondern die nehmen substanzielles Geld. Und wie geht ihr so ein Business Case an und rechnet das?
Ja, ich glaube, hier ist wirklich zu erwähnen, dass wir uns wirklich auch eingangs intensiv befasst haben mit dem Thema Sportmarketing, wir aber auch dann sehr klar waren, mit wem wollen wir zusammenarbeiten und wo sehen wir den Fit für uns als Unternehmen mit unserem Anspruch. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass man Natürlich gibt es immer mal wieder gute Opportunitäten, auch im Sportmarketing, günstig Reichweite einzukaufen. Dann geht es um die Logoplatzierung, dann geht es vielleicht um eine Bannzeit. Aber wer will man als Marke sein? Ich glaube, da fängt es an. Und welcher Verein, welcher Athlet passt dann zu dieser Marke und zu dem Unternehmen dann? Und da haben wir uns wirklich dann sehr früh entschieden gehabt, dass wir haben den Anspruch an uns. Wir wollen Marktführer werden in den unterschiedlichen Märkten. Und auch als wir in Deutschland gestartet sind mit der Partnerschaft mit Bayern München, waren wir noch nicht Marktführer. Wir haben einen Anspruch an uns gehabt. Und da mussten wir auch dann sagen, der beste Fit für uns war dann tatsächlich auch das Thema Bayern München. Ähnlicher Anspruch, ähnliche Premium-Positionierung. Und dieser Wille einfach, es immer besser wieder zu tun, treibt uns dann an. Genauso wie es dann auch für uns dann als Marke mehr in das Thema Lifestyle mit reingeht, dass wir uns als Premium-Lifestyle-Marke positionieren, gerade mit verschiedenen Aktivierungen, die wir haben. Und da passt natürlich dann auch die Partnerschaft mit AC Mailand, nicht nur, weil es ein super Verein ist, sondern auch diesen Ansatz haben, als Lifestyle-Marke wahrgenommen zu werden, haben dort Aktivierungen zusammen mit GQ gemacht und AC Mailand. Und natürlich die Partnerschaft, die haben mit Off-White, sei es Paris Saint-Germain, wo wir eine exklusive Kollektion also mit Snipes herausgegeben haben. Dort dann auch die mit der Jordan Brand dann arbeiten. Also versuchen schon den Ansatz zu haben, den perfekten Partner für uns zu finden. Nicht nur auf der sportlichen Seite, sondern wie ist dieser Verein, wie sieht er sich selber und passt er zu uns auch in diese Premium-Lifestyle-Positionierung dann rein. Und dann ist es für uns tatsächlich ein langfristiges Thema. Wir sind kein Unternehmen, das sagen würde, sie würden jetzt eine kurzfristige Partnerschaft mit einem Verein machen, weil es dort einen guten Preis auf der Bande gibt, weil wir nicht glauben, dass es für uns als Marke der Weg ist, den wir eingeschlagen haben.
Europa ist sehr zersplittert, was die Kulturen angeht und die Sentiments. Was sollte man da beachten? Wie macht ihr es, um da lokal gerecht auf die Zielgruppen einzugehen?
Genau, man sollte halt wirklich dann, auch wenn man globale Assets wie ein Bayern München, natürlich funktioniert Bayern München nicht nur in Deutschland, hat natürlich internationale Spieler auch, die für den Verein spielen und das auch sehr gut machen. Trotzdem sollte man meiner Ansicht nach dort halt sehr lokal dann auch vorgehen und je nachdem, welcher Verein dann auch zu dem lokalen Markt passt. Und deswegen haben wir dafür entschieden, dann wirklich auch im Bereich Tennis dann einen Spieler für jeden der Märkte dann zu haben oder im Bereich Fußball auch immer wieder dann ein lokales Asset, den perfekten Partner für uns in jedem Markt dann zu finden und dann zu aktivieren. Natürlich nutzen wir die Reichweite und natürlich auch bei dem AC Mailand das Back-of-Shirt, wenn es Serie A ist, und gespielt wird, sieht man dann auch natürlich in den anderen Ländern. Aber da geht es dann für uns, wir aktivieren wirklich dann AC Mailand sehr, sehr spezifisch in Italien und Paris Saint-Germain sehr, sehr aktiv dann in Frankreich, obwohl wir natürlich dann auch die anderen Rechte dann natürlich international nutzen.
Ja, interessant. Und kannst du schon absehen, welche der Maßnahmen jetzt besonders gut funktioniert hat? Ist es eher Fußball? Ist es eher Bayern? Ist es eher Tennis oder Wawrinka, Zverev oder PSG? Kannst du da, gibt's so Indikatoren, wo ihr das im Sponsoring runterbrechen könnt oder betrachtet ihr das eher als Konglomerat und auf der anderen Seite macht sicherlich auch Spaß Sport? Also liebst Sport. Ich glaube, der Erik, euer Mitgründer, hat auch früher viel Tennis gespielt. Hat man sicherlich auch Spaß an der Sache und freut sich, dass man auch in dem Segment zu Hause ist. Aber wie sieht's aus mit den Erfolgen und der Zurechenbarkeit? Geht das oder ist es halt ein Proxy und man nimmt über die verschiedenen Maßnahmen, die du oben schon angeführt hast, auch Dinge an und hat ein gesundes Bauchgefühl, mit dem man halt solche Entscheidungen trifft und weiß, dass es richtig ist? Das ist ja eine philosophische Frage zum Teil.
Berechtigte Frage und am Ende des Tages geht es auch immer dann um das Messen des Erfolges. Und wenn ich, glaube ich, eine Aktivierung rausnehmen kann und die wir mal beleuchten können dafür, war wirklich der Case der ersten Aktivierung mit Bayern, die wir hatten. Anfang 24, wo wir dann den erfolgreichen TV-Spot hatten, dort aber dann wirklich dann diese Assets eigentlich, die wir dort mit Bayern einfach erstellt haben, wirklich entlang des Funnels eingesetzt haben. und darüber dann sehen konnten, A, natürlich, sobald wir Branding-Maßnahmen tätigen, sei es TV, sei es Out of Home, sehen wir natürlich auch einen Increase in den Brand Health Metrics, aber wenn wir mehr in die Business Metrics reingehen, natürlich auch einen Uplift in organischen Downloads, in Website-Visits. Das heißt, da können wir schon sehr gut nachvollziehen, was dort passiert. Und auf der anderen Seite natürlich, sobald wir dann auch Assets haben, die im Digitalen oder in Social Media dann Verwendung finden, sehen wir dann ziemlich gut eigentlich, wie performen diese Assets gegen Assets, wo wir ohne Spieler laufen lassen und können da auch dann sehr gut dann am Ende des Tages dann optimieren. Und das sind natürlich dann mehr Lower Funnel Metrics. Aber ich glaube, für uns ist wirklich das Thema, dass wir das nicht. Na klar, sieht man weitestgehend dann unsere TV-Kampagne, die gerade läuft, oder die Out-of-Home-Kampagne, die live war. Aber natürlich, wo nutzen wir dann auch andere Assets aus dem gleichen Shooting dann einfach, um die more tangible Performance-Ziele zu erreichen? Und da sehen wir schon, dass es zielgruppenabhängig ist. In einer Zielgruppe funktioniert halt Fußball, gerade in Deutschland König Fußball funktioniert sehr gut. Wir sehen aber auch in anderen Ländern gerade das Thema Tennis sehr positiv aufgeladen ist. Natürlich auch in der Schweiz mit Wawrinka oder gerade in Frankreich mit Mofis und sind da ziemlich gut auch in der Aussteuerung der Assets basierend auf der Zielgruppe. Und deswegen haben wir die unterschiedlichen Sportarten ja auch gewählt gehabt, weil sie zum Teil einen Overlap haben, aber dann am Ende des Tages doch sehr unterschiedlich sind von den Zielgruppen, die sie erreichen. Also gerade Fußball, American Football als auch Tennis.
Spannend. Ich würde gerade gerne noch zwei, drei Fragen stellen zu diesem Asset-Vergleich. Wenn du jetzt sagst, du kannst, auch wenn es eine Art Lower Funnel Metrics sind, im Vergleich zu normalen Social Assets mal so Spieler-Social Assets vergleichen, würdest du dann Marketeers empfehlen, doch Sponsoring zu machen? Lohnt sich das stark? Sieht man das überproportional, dass das gut funktioniert? Das ist das eine. Und das zweite ist, hängt die Response zusammen mit der sportlichen Leistung? Ja, habe ich gerade Champions League-Finale gewonnen? Habe ich ein Turnier gewonnen? Oder habe ich doch gerade so einen kleinen Einbruch meiner Leistung? Wie reagieren die Menschen darauf?
Fußball oder Sport an sich, weißt du auch, ist halt hoch emotional am Ende des Tages. Und A ist natürlich das auch, was Sport ausmacht und auch Sportmarketing ausmacht. A, Reichweite, B, gekoppelt dann mit den Emotionen. Auf der einen Seite, und ich glaube, wenn wir auch die letzten anderthalb Jahre Revue passieren lassen, auch über unsere verschiedenen Vereine und Partnerschaften hinweg, gibt es natürlich immer die Highlights, wie Paris Saint-Germain gewinnt die Champions League, B, dann aber auch Beispiele mit anderen Vereinen, die dann vielleicht sich nicht international qualifiziert haben. Am Ende des Tages haben wir uns dann aber auch A, bewusst für diese Vereine entschieden, nicht nur wegen der sportlichen Leistung, sondern wer sie als Vereine sind und ob sie zu uns als Marke passen, und merken da tatsächlich dann nicht den, also über das Jahr gesehen, nicht stark diesen Einfluss des sportlichen Erfolgs oder Misserfolgs. Genau, und zu dem anderen Punkt, ich glaube, ein Unternehmen sollte nicht nur wegen der besseren Lower Funnel Performance eines Social Media Assets Sponsoring tun, sondern wirklich als Gesamtheit ansehen und wirklich sehen und sich anschauen, wo kann dieses Asset, diese Partnerschaft aktiviert werden. Und davon wäre dann aus meiner Erfahrung her das Thema Assets definitiv für Social Media oder generell für digital definitiv ein Thema, was man mitnehmen sollte.
Okay, super. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, ob du dir, wenn du dir ein Element in diesem Sponsoring-Paket aussuchen dürftest oder müsstest, ist es erst Logo auf dem Trikot, Armlogo, Brustlogo oder ist es vielleicht doch Social Asset aus der Kabine oder ist es eher das gesamte Kunstwerk?
Es ist definitiv das gesamte Kunstwerk. Also nur ein Logo auf einer Brust zu haben, ja, es bringt dir kurzfristig Awareness für die Marke, aber du kannst wenig auch dann deine Botschaften transportieren. Das heißt, und es gibt ja auch dann diese verschiedenen Anhaltspunkte, wie viel man in die Aktivierung eines Assets stecken sollte und am Ende des Tages muss man auch das, egal ob es dann eine Premium-Partnerschaft ist, eine Front-of-Shirt, eine Back-of-Shirt, eine Ärmel-Partnerschaft ist mit einem, in diesem Fall, Fußballteam, sollte man definitiv das Thema aktivieren, und das, was man am Rechtepaket eingekauft hat, auch vollumfänglich nutzen. Jetzt reden wir gerade über Social Media Assets oder um Assets generell, aber es geht natürlich auch viel weiter, den Verein zu nutzen, an den Spieltagen präsent zu sein, die Tickets zu nutzen, sei es für Gewinnspiele an die eigene Community, aber auch mit Medienpartnern zusammen, sei es dann aber auch einfach dort die Plattform zu nutzen an den Spieltagen. Also es ist wirklich mehrschichtiger als nur Logo, beziehungsweise nur das Social Media Asset.
Okay, wir haben ja hier als Kernthema im Podcast Connected TV. Wie ist deine Erfahrung mit diesem Kanal? Seid ihr da unterwegs? Probiert ihr schon Dinge aus? Was ist die Rolle im Media Mix?
Genau, so unser Media Mix ist sehr breit gefächert. Eingangs schon erwähnt gehabt, setzen wir auf die beiden Themen TV und Out of Home, wenn es um die Markenbildung geht. Und im TV geht es für uns dann vorrangig um lineares TV, aber auch um das Thema CTV, gerade halt um auch die Zielgruppe, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen, einfach um auch die Reichweite, die wir uns als Ziel gesetzt haben, dort zu erreichen. Je nach Markt und Kampagne ist es definitiv ein Kanal, den wir mitdenken und mitplanen.
Wie sieht es aus im Hinblick auf den Einsatz innerhalb des Funnels? Sicherlich eher Branding, vermute ich. Und wie attribuiert ihr die Erfolge und wie messt ihr die Effekte raus?
Genau. Also für uns ist das Thema tatsächlich eher auf der Upper Funnel Seite anzuordnen, wo wir versuchen, definitiv den Markenaufbau zu unterstützen. Und da geht es für uns dann beidesgehend dann auch um die Messung über unsere Awareness und Consideration und die Brand Health Metrics auf der einen Seite. B, wie wir als Marke wahrgenommen werden, was dann A, ein Mix ist zwischen Kreation und der eingesetzten Media-Kanals. Und der dritte Punkt geht natürlich dann für uns dann mehr in diese Themen rein. Wo können wir direkt nach Ausspielung eines Spots dann auch eine Aktion messen, sei es dann über einen App-Download, über ein App-Engagement, über ein Website-Visit, über eine Registrierung. Das sind die drei Themen, die wir uns da sehr im Detail anschauen, in einem sehr kurzfristigen Zeithorizont.
Okay, bei der Gelegenheit der Messung, das würde mich mal interessieren, aus deinen persönlichen Erfahrungen bisher, gibt es eigentlich KPIs, die du so im Leben siehst, wo du eigentlich sagst, hey, lass uns darüber bitte gar nicht reden, das bringt gar nichts und das leitet vielleicht fehl?
Super Frage. Ich glaube, eine, die mir direkt dann zu Sinn kommt, ist gerade, wenn wir im Videothema bleiben und im Digitalen bleiben, ist es die View-Through-Rate, weil sie am Ende nur aussagt, dass etwas bis zum Ende angeschaut worden ist, aber nichts sagt über die Qualität. Und für mich geht's oder für uns geht's auch mehr in diese Richtung, wo wir uns rein fokussieren wollen, ist, wie sieht die Werbewirkung aus? Mhm. Und alles andere, sei es auch die Screen Resolution, spielt für uns, ist der Kunde aktiv, passiv, wie er denn die Werbung konsumiert, welche Position ist es, wenn wir im TV sind. Also ich glaube, man sollte viel stärker auf das Thema Werbewirkung schauen. Deswegen ist auch für uns das Thema einfach Big Screen interessant und ein Fokus von uns, zusätzlich mit Out of Home, was wir gerade nutzen im Media Mix, einfach weil darüber auch ein Vertrauen aufbauen und aber auch sicherstellen können, dass unsere Message einfach wahrgenommen wird. Und ich glaube, wenn zum Eingangsthema, ich meine, es gibt genug kleinere Player, da ist eine View-Through-Rate completed, man hat es gar nicht wahrgenommen als Nutzer und es wird halt ausgewiesen. Aber ich glaube, es ist die Werbewirkung geht für mich das Thema, was man stärker beleuchten müsste.
Super spannend, finde ich ehrlich gesagt auch. Und ich fand das Thema Screen Resolution ein super KPI, weil natürlich die Vermutung naheliegt, dass je größer der Bildschirm ist und je passiver du in der Rezeption bist, auch die Wirkung halt steigt. Ja, das finde ich spannend.
Ja, und da noch einhaken, ich meine, als wir angefangen haben, 10, 15 Jahren, als das Thema Video angefangen hat, war dann immer das Briefing von den Agenturen gewesen, 95% View-Through-Rate und 2-3% Klickrate. Beides ist schwer zu kombinieren und dann geht es auch um zwei verschiedene KPIs. Es ist dann Engagement, da sollte man, wo man natürlich dann möchte, dass es Engagement stattfindet, oder geht es um die Werbemessage rüberzubringen, und ich glaube, da müsste man einfach dann stärker als Industrie an das Thema Werbewirkung reingehen.
Ja, also Klickrate auf dem Video kann ja eigentlich nicht das Ziel sein. Und wenn, dann ist sie natürlich hoch und dann weiß man auch nicht genau, was denn die Intention hinter dem Klick war. Vielleicht wollte ich auf Pause drücken, das könnte man vermuten. Und dass, wenn man nur einen Spot vorher hat, dass die View-Through-Rate, bevor der Content losgeht, auch recht hoch ist. Die Vermutung liegt auch recht nah. Aber super interessant, aber es gibt natürlich hinter Wirkung, verstecken sich viele Dinge und das... Spannend, was du sagst, im Hinblick darauf, wie man auch eine echte Wirkung versucht zu analysieren. Wir kommen nicht umhin, über KI zu reden. Sicherlich auch bei euch in der Organisation, weil ihr auch groß seid, weil ihr viele prozesslastige Themen betreut, da im Marketing sicherlich schon mit KI unterwegs seid. Wie ist dein Blick auf das Thema?
Es wird alles verändern. Angefangen von Marketing-Themen, wo KI unterstützen kann, bis hin zu, wenn es gut gemacht ist, auch einen besseren Service den Kunden anbieten, schnelleren auf der Customer Service Seite. Aber man muss, glaube ich, als Unternehmen das Thema A ernst nehmen, B aber auch im Unternehmen richtig verankern und jeden auch mit auf diese Reise nehmen. Im besten Fall hat man es schon getan, weil jetzt der Zug ist unterwegs dort. Und man muss einfach lernen und die Teams müssen lernen, egal in welcher Funktion sie sind, mit KI dort zu arbeiten. Weil ich glaube, dass man mit KI zusammen in dem Sinne einfach effektiver die Ziele erreichen kann.
Und wo hat KI schon den größten Impact bei euch? Ist eher die Kreativseite, eher die Mediaseite?
Es ist tatsächlich bei uns in den verschiedenen Abteilungen mittlerweile sehr, sehr präsent, das Thema KI. Deswegen hält es sich da tatsächlich gerade gut die Balance, ist aber definitiv etwas, das wir mehr und mehr einsetzen und definitiv nutzen auch, um die Prozesse zu verbessern. Aber es gibt nicht die eine Abteilung.
Okay, also es weder Kreation noch Media überwiegt, sondern ihr versucht da an verschiedenen Stellen aktiv zu sein. Interessant. Was ist denn die größte KI-Übertreibung des Jahres, die du gar nicht siehst?
Ich glaube, da gibt es viele. Wiederum glaube ich aber auch, dass wir viele Sachen einfach entweder nicht wahrhaben wollen, wo KI hingeht. Ich meine, wir sind jetzt x Monate dabei, wo wir, glaube ich, alle KI mehr und mehr nutzen. Das, was das Enden oder was, wo KI in 2, 3, 5 Jahren steht. Ich glaube, dass viele Themen, wo wir sagen, oh, das wird nie so kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem eintreten werden. Und da einfach mit am Ball zu bleiben, und das, glaube ich, kann ich jedem einfach mitgeben, früh in das Thema reinzuschauen, sich damit zu beschäftigen, mit den verschiedenen Tools und Modellen, um da einfach mit am Ball zu bleiben, weil die Entwicklung einfach rasend schnell vorangeht.
Wie ist denn euer Marketing-Setup eigentlich? Ihr macht sicherlich einige Themen in-house und für ein paar nutzt ihr sicherlich auch Agenturpartner. Wenn ich das richtig von außen betrachtet habe, stimmt das?
Das stimmt und hast deine Research richtig getan. Nein, wir nutzen tatsächlich in den verschiedenen Märkten Agenturen, sei es auf der Kreationsseite, aber auch auf der Mediaseite. Wir sind aber auch ein Unternehmen und gerade eine Marketingorganisation, die sehr viele Themen selbst vorantreibt. Alles, was Lower Funnel ist, decken wir bei uns in-house ab. Auch viele der Media-Buchungen, sei es die strategischen Media-Partnerschaften, die wir haben mit unter anderem in Deutschland, mit einem DAZN, mit einem RTL, mit einem Sky, sind tatsächlich alles Themen, die wir in-house abdecken, nutzen dann aber je nach Markt auch Media-Agenturen, gerade um uns beim Thema TV und TV-Kampagnen dann weiter zu unterstützen.
Ja, interessant. Das ist auch ein typisches E-Commerce-Setup, ja, fairerweise. Und insbesondere im Sport finde ich gut, dass ihr da die Kernelemente selber betreut. immer besser, wenn der Kunde sehr, sehr genau mitreden kann und weiß, was er tut.
Genau, ich glaube, da eingangs, glaube ich, jeder Kunde sollte sich einfach dann auch mit dem Thema Media oder mit der Integration, aber wenn wir Media mal fokussiert bleiben, selbst auseinandersetzen. Und was sind wirklich die Kanäle, die man belegen möchte? Was sind die Kommunikationsziele? Und ich schätze auch jeden Austausch mit einem Mediapartner, auch mit einer Agentur zusammen. Aber wir haben einfach für uns festgestellt, dass es einfach ein guter Austausch ist zwischen Marke und Mediapartner, weil man dann auch abseits der Standardthemen, sei es einem 20-30 Sekunden, auch immer mal andere Themen gibt, die man mit dem Mediapartner zusammen machen kann. Sei es zum Beispiel unsere Partnerschaft mit DAZN, wir machen Podcast-Folgen zusammen, wir machen Events zusammen und das ist halt schwerer, wenn man dort nicht den direkten Draht zu dem Mediapartner hat, sondern dann im Zweifel zweifelsfrei nur über die Agentur geht.
Das verstehe ich. Wie ist denn deine persönliche Perspektive auf das Marketing in den nächsten Jahren? Was wird passieren? Was sind so die Trends, die du glaubst oder woran du glaubst, an die du glaubst? Was sind die Dinge, die wahrscheinlich eher so eine Halbüberschätzung erfahren? Was ändert sich oder ändert sich gar nicht so viel?
Also wenn es drei Themen sein müssen, sind es A für mich, global zu denken, aber auch lokal zu aktivieren, sei es im Thema Marketing, aber auch in allen anderen Themen, dass man immer das Globale mit einbeziehen sollte, aber wirklich lokal verankert sein muss, egal in welcher Branche man aktiv ist, einfach, wenn man morgens die Zeitung aufschlägt, was bewegt das Land, wie kann man darauf reagieren, das ist halt sehr schwer, wenn man es aus dem Ausland heraus macht, aber gleichzeitig muss man sehen, was im Ausland passiert und da auch Synergien im Unternehmen definitiv heben. Das Zweite, was ich vorhin schon sagte, ist definitiv auch mehr Bewusstsein für den Markenaufbau wieder zu schaffen. Nicht nur rein den Lower Funnel, den man natürlich perfekt messen kann. Perfekt lassen wir mal in Klammern stehen, weil auch immer dann, welche Attributionsmodelle nutzt man. Dort gibt es dann auch immer mal wieder die Diskussion dazu. Aber im Kern geht es meiner Meinung nach wieder stärker auch hin, in das Thema Marke zu investieren. Und der dritte Punkt ist definitiv die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Teams halt mit KI und KI als Enabler zu sehen.
Sprecht ihr als Marke eigentlich auch über das Thema Finanzbildung? Also quasi, was investiere ich, wie mache ich es? Deutschland ist ein Sparbuchland. Das ist sicherlich auch, das würde mich mal interessieren, wenn du es weißt, ob das in Europa unterschiedlich ist.
Jedes Land ist tatsächlich da unterschiedlich, sowohl von der Krypto-Adoption pro Land sieht man natürlich dann eine Änderung, genau aber auch, welche Investmentklassen werden bevorzugt in den einzelnen Märkten. Und das ist auch so ein Thema, weswegen ich und wir glauben, dass man einfach dann lokal verankert sein muss und verstehen muss, wie einfach ein Land und die Bevölkerung dort einfach mit dem Thema umgeht, gerade in unserem Finanzbereich. Deswegen ist das definitiv da entscheidend.
Ja, und ich meine, im Kryptosegment ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube, du wirst deinen Kindern sicherlich nicht empfehlen, den Donald und Melania Trump Coin zu kaufen. Da ist sicherlich auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit vor uns, oder?
Aufklärungsarbeit definitiv. Ich würde es aber weiter fassen, einfach Finanzbildung. Ich glaube, keiner von uns hatte Finanzbildung in der Schule gehabt. Und da, glaube ich, fängt das Thema an. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir selbst vorsorgen müssen. Und ob man das mit Aktien tut oder mit Immobilien tut, mit Edelmetall, mit Gold, mit Silber tut oder auch Kryptowährung, man muss sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, das eingangs gesagt und das sehen wir aber auch als Auftrag. Also wir arbeiten auch mit verschiedenen Medienhäusern, wenn wir mal in Deutschland reinzoomen, zusammen mittlerweile, wo wir wirklich dann auch das Thema stärker beleuchten und einfach aus einem informativen Ansatz herauskommen, einfach das Thema sagen, wie sollte man oder kann man investieren, was gibt es für Möglichkeiten und da definitiv eine weitere Zielgruppe dafür, das Thema zu gewinnen, weil es, glaube ich, immer wichtiger werden wird, in heutigen Zeiten einfach auch selbst vorzusorgen.
Mich würde mal ein Thema interessieren, nochmal zurück zum Thema Live-Sport. Man beobachtet ja jetzt, dass die großen US-Plattformen sehr, sehr stark ins Thema Live-Sport reingehen. Amazon macht Wimbledon, Amazon macht Champions League, DAZN ist ein Streaming-Service über Sport. Dein macht Handball, Sky gibt es auch noch und so weiter und so fort. NHL-Rechte gehen zu Netflix, Boxen bei Netflix. Wird das so eins der großen Themen in der nächsten Zeit?
Ja. Kurze Antwort, definitiv ja. Es ist meiner Meinung nach die letzte Bastion, wo du wirklich eine größere Zielgruppe erreichen kannst auf der einen Seite und nächsten Tag auch alle darüber sprechen. Früher war es Wetten, dass gewesen. Am Montag konnte jeder darüber reden. Heute ist es der Super Bowl, das Champions League Finale, Wimbledon. Ist der letzte Leuchtturm, der wirklich noch funktioniert und worüber am nächsten Tag auch alle reden können. Das auf der einen Seite, und wir sehen ja auch, wenn man es dann auch mit den digitalen Medien verbindet und die auch für sich nutzt, sei es Liberty Media und die Formel 1, wie man das Thema einem neues Leben einhaucht und dort halt auch dann Content kreiert, um dann wiederum die Live-Events so zu bewerben und dann wiederum dann ein Lagerfeuer-Event hat, wo dann am nächsten Tag über alle reden, nicht nur über das Sportereignis an sich, sondern über die Hintergrundgeschichten. Ich glaube, dass das ein stärker und stärker werdender Trend werden wird wieder.
Was guckst du denn am liebsten im Streaming?
Was gucke ich am liebsten im Streaming? Derzeit ist es für mich, gucke ich mal, Landman. Das ist ganz spannend. Dann auf der Sportseite interessiert mich mehr und mehr, nicht nur über unsere Partnerschaften, sondern auch aus einem generellen Interesse, das Thema American Football, weil ich glaube, dass die Liga gerade einiges richtig macht, die Spiele internationalisieren, neue Zielgruppen erreichen, mit dem Game Pass wirklich ein eigenes Produkt auch erschaffen hat, was mehr und mehr auch, wir sehen in anderen Ligen, zu einem Trend wird. Ich glaube, die NFL macht das ziemlich gut in diesem Sinne. Das ist auf der Sportseite, und ja, ich glaube, da kann man viel aus Unternehmenssicht und aus Business-Sicht generell mit rausziehen.
Klasse. Ja, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank, Mike.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com. Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.